Ein wortgewaltiger Prediger legt die Speisung der 5000 aus und er kommt dabei so in Freude, dass er sich verhaspelt bei den Zahlen und sich dabei zu der Behauptung versteigt, Jesus hat mit 5000 Broten und mit 2000 Fischen 5 Menschen satt gemacht. Erst als in der letzten Reihe ein Mann ganz besonders laut lacht, merkt er seinen Irrtum. Und am nächsten Sonntag korrigiert er das so ganz stillschweigend und sagt die Zahlen richtig. Also ganz nebenbei, 5000 Menschen speiste der Herr mit 5 Broten und 2 Fischen. Und dann sagte er zu dem Mann da hinten, sieh da, das hätten Sie nicht gekonnt. Doch, sagt der Mann, mit dem Rest vom letzten Sonntag. Ich lese den Text der Brotvermehrung, gleichzeitig Evangelium und Predigttext für heute. Und ich möchte euch bitten, dass ihr auf die Zahlen achtet. Wir sind im Johannesevangelium, da spielt eine tiefe Symbolik eine Rolle und die Reste spielen auch eine Rolle, das werdet ihr merken. Also Evangelium nach Johannes im 6. Kapitel. Jesus ging ans andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Da sagte einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein kleines Kind. Es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus sagte, sorgt dafür, dass die Menschen sich setzen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Dort ließen sie sich nieder, es waren etwa 5000 Männer. Jesus nahm die Brote und dankte Gott, dann verteilte er sie an die Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten 12 Körbe mit den Resten von den 5 Gerstenbroten. So viel war nach dem Essen übrig geblieben. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie, er ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da merkte Jesus, dass sie bald kommen würden, um ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Mein erster Punkt, das Brotwunder, ein Zeichen. Im Vers 14, ziemlich am Schluss dieser Passage, die ich gerade vorgelesen habe, heißt es, als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte. Ich habe das kurz schon angedeutet, wir sind im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium ist es so, das ist eine einfache Sprache, auch ein einfaches Griechisch, aber sehr dicht. Man muss da wirklich auf jedes Wort achten, was wir so beiläufig überlesen. Und im Johannesevangelium hat diese Vokabel Zeichen eine besondere Bedeutung. Johannes wählt ja aus in dem, was er vom Leben Jesu berichtet. Er erzählt also nicht die Wunder so in Aufzählung, dass er sagt, er heilte 1000 Leute und das und das und das und das, sondern er konzentriert sich auf 7 Zeichen. Er nennt das nicht Wunder, weil Wunder, die können ja manchmal auch so falsch verstanden werden, so mirakulös, das ist so ein Zauberer, der kann das alles. Nein, es sind Zeichen. Im Johannesevangelium haben wir 7 ausgewählte Zeichen. Und so ein Zeichen ist dafür da, dass es uns deutlich macht, wer ist Jesus? Und deswegen ist das erste Zeichen dass das Johannesevangelium berichtet, meine Lieblingsgeschichte, ich sage es immer wieder, die Hochzeit zu Kana. Aber darum geht es heute nicht. Und wenn wir die 7 Zeichen im Johannesevangelium zählen, gehört dieses Brotwunder auch dazu. Was uns ja in den verschiedenen Evangelien erzählt wird, ein bisschen anders, aber Johannes erzählt es als ein Zeichen. Ich habe das eben kurz schon angedeutet, die Hochzeit zu Kana war das erste Zeichen, Wein in Hülle und Fülle, und ihr habt ja aufgepasst beim Vorlesen, die Reste machen es deutlich, also es gibt dann auch Brot in Hülle und Fülle. Also es ist ein Hinweis auf Jesus selbst, der sich da zeigt und der sich da hingibt. Ein Hinweis auch auf das heilige Mahl, auf das Abendmahl, auf die Eucharistie, die ja auch ursprünglich mit einem Sättigungsmahl verbunden ist. Deswegen wird das so oft auch in der Bibel erzählt, Jesus isst mit den Leuten. Ja, also einer meiner Lieblingstheologen hat das so bezeichnet, das Hauptwerk, was Jesus vollbracht hat, war, essende Seelsorge zu betreiben. Naja, beim Essen, da passieren die Dinge, die wichtigen Dinge. Und hier passieren eben auch die wichtigen Dinge. Und wir hören das, Jesus gibt eben nicht nur die Nahrung für die Seele, sondern eben auch für den Leib. Ich will euch aber noch auf ein paar andere Vokabeln aufmerksam machen. Das sind ganz einfache Worte, wir überlesen die so schnell. Aber im Johannesevangelium haben die eine tiefe Bedeutung, um uns auf das Zeichen hinzuweisen, dass Jesus selber ist. Dass wir also lernen, das wünsche ich mir, das bete ich, dass wir noch mehr begeistert sind von Jesus und lernen, was er ist und was er schenkt. Es steht da, Jesus saß, also der kam da und begab sich auf einen Berg. Und am Schluss heißt es nochmal, er ging dann weg und setzte sich auf einen Berg. Berg ist in der Bibel ein Signalwort. Der große Gottesberg im Alten Bund, das ist der Sinai. Und an diesem Bund, an diesem Horeb, Sinai, Berg Gottes, wie immer er auch genannt wird, da schließt ja Gott mit seinem Volk den Bund. Von dort empfängt Mose die 10 Worte, die Worte Gottes. Deswegen gibt es auch die Bergpredigt. Das ist auch kein Zufall, dass Jesus sich auf einen Berg setzt, um deutlich zu machen, also ich knüpfe an das an, was Mose schon gesagt hat, ich bin der neue Mose. Also Berg. Dann diese Bemerkung, wir überlesen sie so schnell, aber ich habe das Privileg, es ja heute mal ein bisschen auszulegen. Es war kurz vor dem Passafest. Ist auch kein Zufall, dass Johannes genau das berichtet vor diesem Brotwunder, vor dieser Brotrede, die dann auch folgt. Wir wissen auch, das Passafest erinnert uns an diese große Linie, an die wichtigste Geschichte, man kann sagen, der ganzen Bibel, wie Gott sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit führt, durch die Wüste, Exodus. Und in der Wüste versorgt er sie wunderbar, das kommt auch in der Geschichte vor, mit Himmelsbrot, aber eben, bevor sie ausziehen, sollen sie das Passafest feiern. Und auf das werden wir alles schon hingewiesen, während uns der Evangelist das erzählt, Passafest, wir wissen, im Gedächtnis an die Erlösung essen die Juden das Lamm Gottes. Das wird uns alles berichtet, bevor Jesus dieses Wunder unter den Menschen tut. Und ich sage euch noch was, es gibt noch mehr, aber dafür kommt bitte in die Bibelstunde, da schauen wir uns sowas genau an, wirklich. Es steht dieser lapidare Hinweis, der Ort war dicht mit Gras bewachsen. Da könnte man eine ganze Predigt drüber halten, das ist natürlich Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte und er weidet mich auf einer grünen Aue. Also all diese Dinge sollen in euch anklingen, wenn ihr diese Worte lest oder hört. Dass klar ist, diese ganzen Bilder des alten Bundes leuchten da auf, wenn Jesus mit den Menschen zusammen ist. Und noch was zum Thema Berg. Wenn am Anfang berichtet wird, dass Jesus also auf diesen Berg steigt, zunächst, und dann gesagt wird, er schaut auf die Menschenmenge, dann ist das nicht nur so eine wörtliche Erzählung, ja, das hat er auch so gemacht, aber das macht auch für uns etwas deutlich. Jesus sitzt auf dem Berg und was hat man auf dem Berg? Man hat den Überblick. Jesus weiß, wie die Lage ist. Und deswegen sieht Jesus auch die Menschen kommen, auch ein Akzent, den das Johannesevangelium setzt. Und deswegen sieht Jesus auch, die Menschen haben Hunger und sie sollen was kriegen. Das war also mein erster Punkt, das Brotwunder, ein Zeichen. Ich habe jetzt nur so ein paar Appetitanreger gesetzt. Ihr wisst, da könnte man noch sehr viel mehr dazu sagen. Die Heilige Schrift ist da wirklich voll und das Johannesevangelium besonders lohnenswert. Zweitens, wie Jesus mit dem Mangel umgeht. Wir haben die Geschichte gehört, ihr habt sie abgedruckt. Ich habe das gerade angedeutet, Jesus ist also auf dem Berg, er hat den Überblick, er sieht die leibliche Not der Menschen. Und nun ist es ja so, dass Jesus mit seinen 12 Jüngern umhergezogen ist. Und das Wort für Jünger, wir sagen heute selten Jünger, wörtlich übersetzt sind das Schüler. Und die 12 Jünger, die bei ihm waren, waren ja 3 Jahre lang mit ihm unterwegs in einer Lebensschule. Die haben also gesehen, was Jesus macht. Und wie ein guter Lehrer, wir haben ja auch ein paar Lehrer unter uns und Lehrerinnen, nimmt Jesus seine Schüler auch immer mal ran und macht so einen kleinen Test, damit er sieht, habt ihr auch schon kapiert, was ich euch jetzt beibringen will. Und das wird jetzt hier auch sehr schön geschildert. Und ihr wisst, wenn in der Bibel die Jünger erwähnt werden, sind das immer Repräsentationsfiguren für uns. Also, ja, wir sind auch Schüler. Wir sind manchmal leider dumme Schüler und haben noch viel zu lernen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich bin auch manchmal, also ich kann es nur von mir sagen und die Bibel zeigt es uns auch bei ihrem Protagonisten. Sie haben viel zu lernen und wir haben alle viel zu lernen. Und gut, dass ihr auch da seid und mit mir gemeinsam vom Wort Gottes und von Jesus lernt. Und jetzt werden uns 2 Jünger vorgeführt, Philippus. Und der Evangelist vergisst nicht zu erwähnen, Jesus wusste längst, was er zu tun hatte, aber er fragt jetzt mal seine Jünger, um sie auf die Probe zu stellen. Kleine Lehrprobe. Fragt ihn Philippus. Und Philippus sagt, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke haben wir. Und selbst wenn wir das hätten, das würde nicht ausreichen. Lass mich das kurz erklären. 200 Silberstücke. Also ein Silberstück damals war der Tagesverdienst eines Arbeiters. Also fast ein Jahresverdienst. Auf heutige Zahlen umgerechnet wäre das so ein mittlerer, 5-stelliger Euro-Betrag. Und Philippus sagt mit anderen Worten, selbst wenn wir das in der Reisekasse hätten, hatten die Jünger ja nicht, die waren arm, also selbst wenn wir 30.000, 40.000 in unserer Kasse hätten, es würde nicht reichen, diese 5.000 Männer, und ihr wisst ja, da waren die Frauen dabei und die Kinder, also diese 20.000 Leute, satt zu machen. Es würde nicht reichen. Wir merken, Philippus hat das noch nicht geblickt. Also es tröstet uns vielleicht auch ein bisschen, wenn wir mal eine Sache nicht gleich blicken. Jesus setzt da, glaube ich, immer wieder auch an, in der Lebensschule mit uns da auf den Weg zu gehen. Jetzt kommt er zu Andreas, dem Jünger Andreas. Und ich muss euch sagen, seitdem ich Pfarrer der Andreas-Gemeinde bin, schaue ich mir den Jünger Andreas auch immer besonders an. Und da sollt ihr eins wissen, das Johannesevangelium setzt dem Jünger Andreas ein besonderes Denkmal. Ist ja ein bisschen anders als die anderen Evangelien. Im Johannesevangelium ist der Jünger Andreas der Erstberufene. Sonst ist das immer der Petrus. Im Johannesevangelium ist der Andreas. Der stellt auch eine Andreas-Frage. Ich habe da schon mal kurz drüber gepredigt im 1. Kapitel. Lest mal nach zu Hause, ich verrate euch das jetzt nicht. Und jetzt, finde ich, gibt der Andreas eine Antwort, die ist schon besser als der Philippus. Weil das ist ja die Steilvorlage für Jesus, an die er dann auch anknüpfen wird. Dass er also sagt, naja, da ist nur ein kleines Kind. Also hier ist auch die Wortwahl wieder ganz wichtig. Nicht nur ein Kind, nicht kein Konfirmand, sondern es ist ein kleines Kind. Und es hat nur 5 Gerstenbrote, wörtlich übersetzt weiß man, das war wirklich so das Einfachste. Also die Nahrung der einfachen Leute und 2 Fische. Und ich sagte schon, Andreas ist besser, dass er schon unwissend, wie wir jetzt hier erfahren, eigentlich schon sagt, wie es dann gehen wird. Also ein Kind, ein sehr kleines Kind mit seinen 5 Gerstenbroten und den 2 Fischen. Und dann sagt er aber dazu leider, naja, was ist das schon? Ja, ich möchte an der Situation kurz innehalten, weil ich sagte, die Jüngersituationen sind typisch für uns. Ja, auch wenn jetzt hier das relativ platt vorgeführt wird, dass sie die Lehrprobe, dass sie da noch steigerungsfähig sind und noch was zu lernen haben. Ich glaube, es ist eine typische Situation. Deswegen habe ich auch gesagt, wie Jesus mit dem Mangel umgeht. Obwohl wir wie die Jünger schon lange mit Jesus unterwegs sind, obwohl wir Zeichen und Wunder gesehen haben, erlebt haben, vielleicht am eigenen Leib, wie die Jünger, die seine Herrlichkeit erkannt haben bei der Hochzeit zu Kana, kommt die nächste Notlage und wir sehen nur so ganz eng und ganz klein, weiß nicht, wie das geht. Sind ja nur die fünf Brote und die zwei Fische da, oder das Geld würde niemals reichen, selbst wenn ich jetzt hier Millionär wäre. Also typische Situation des Glaubens. Wir haben was mit Jesus erlebt, wir wissen, was er kann, wir wissen, wofür er steht, wir wissen, dass er der Versorger ist. Und trotzdem, fallen wir in den kleinen Glauben, fallen wir in den Versagen hinein. Ich sagte es schon, Andreas legt unwissend die Spur dazu, an die Jesus dann anknüpft bei der Vermehrung des Brotes. Und wir lernen an Jesus, dass er es anders macht. Er nimmt das Wenige, das da ist. Und jetzt kommt es auch wieder auf jedes Wort an. Es ist wirklich ganz schlicht erzählt. Er nimmt das Wenige, was da ist. Die Jünger dürfen Platzanweiser sein, mehr nicht. Alles andere macht Jesus. Und am Schluss dürfen sie einsammeln. Da komme ich noch drauf zu sprechen. Also, und dann heißt es, er nimmt das, er dankt. Eucharistie heißt Danksagung. Und dann verteilt er höchstpersönlich das Brot und die Fische. Und wisst ihr, das ist ähnlich wie bei der Hochzeit in Kana. Da knüpft Jesus ja auch an das an, was da ist. Der zaubert nicht einfach was aus der Luft herbei, so mirakulös oder so, sondern da stehen eben diese Tonkrüge rum und dann wird Wasser aus dem Fluss genommen und reingefüllt und daraus wird der Wein gemacht. Und das Gleiche ist es hier, da ist dieses kleine Kind. Und da steckt ja auch ein Symbol drin, ich führe das jetzt nicht aus, ihr wisst das, ja, ihnen gehört das Reich Gottes, ja, in so einer Notsituation. Und er knüpft an das an, was das Kind hat und eben an seine Brote und an seine Fische. Er dankt Gott, natürlich im Vertrauen darauf, da ist ja der himmlische Vater da, diese große Perspektive, der Versorger, der uns nichts mangeln lässt, der sein Volk versorgt mit frischem Wasser und auf einer grünen Aue, und dann teilt er das. Also er teilt es unter die Leute, und der Evangelist macht es sehr deutlich, es macht alles Jesus. Es hängt an Jesus, dass er diese, wir können jetzt hier kein Rezept auslesen, wie machen wir das beim nächsten Mal, wenn uns was fehlt. Nein, es hängt immer an Jesus, es ist eigentlich ganz einfach. Jesus den Mangel bringen und zu sagen, und ich will mich auch selbst daran erinnern, wenn dieser Mangel da ist, Jesus, ich bringe dir meinen Mangel, ich habe nicht mehr, aber nimm das, was ich habe. Ja, nimm die 5 Brote und die 2 Fische und die Kinder und wir haben nicht mehr. Aber verwandle du das. Also das kann man, glaube ich, hier wirklich ganz praktisch draus lernen, so ein Gebet um Wandlung. Und da sind wir wieder bei der Eucharistie. Für die katholischen Glaubensgeschwister ist das ja ganz wichtig, aber übrigens auch für lutherische Christen, dass Jesus das, was da beim Mahl geteilt wird, dass er das verwandelt. Deswegen sind die Gebete drumherum, die ich da spreche, wo ich Gott bitte, dass er es wandelt für uns. Und nichts anderes macht Jesus. Und das eigentliche Wunder wird nicht beschrieben, sondern ja, er nimmt es, er dankt, er teilt und es ist super viel. Und ja, wir können also wirklich lernen, dieses Gebet um Wandlung zu sprechen, loszulassen, auf unseren kleinen Horizont zu schauen, Gott ranzulassen, der auf dem Berg sitzt und guckt und den Überblick hat. Und wisst ihr, es ist eigentlich ja auch nichts anderes, als diese Brotbitte ernst zu nehmen in der Mitte des Vaterunsers, unser tägliches Brot gib uns heute. Nichts anderes macht Jesus hier vor. Und jetzt kommt was ganz Schönes, das habe ich beim Ausleger gelernt, aber es leuchtet, denke ich, sofort ein. Als Jesus fertig ist und die Sachen verteilt hat, bleibt ja so ganz viel übrig. Und jetzt zeigt sich Jesus als Hausvater, als guter Verwalter, der dafür sorgt, dass die Dinge, die da sind, jetzt nicht umkommen. Jetzt kommen die Jünger wieder ins Spiel und ich komme jetzt zu meinem dritten und letzten Punkt, die Brockensammlung. Am Ende bleibt mehr übrig, als am Anfang eingebracht wurde. Ihr habt das ja gehört. Es ist halt eine Vermehrung, wie bei der Hochzeit zu Kana, das ist Überfluss. Wenn Gott was gibt, dann gibt er Überfluss. Deswegen bleibt von den Broten auch wirklich so viel übrig, symbolisch 12 Körbe, 12 Jünger. Das ist das, was die Jünger tun dürfen. Also sie machen die Platzanweisung und sie sammeln die Brocken auf. Übrigens auch für uns ein Hinweis, was wir tun sollen. Wir sollen die Leute holen, dass sie sich hinsetzen und Jesus hören und hinterher die Brocken einsammeln und ja, es gut verwalten. Wenn wir das machen würden, also dann wird man die Stadt schon ein bisschen mehr evangelisieren, glaube ich. Also, wir hören etwas von der himmlischen Mathematik, aber ich möchte euch nochmal etwas, ein Beispiel aus der Kirchengeschichte erzählen. Ihr kennt alle den Namen Bodelschwing. Bodelschwing, Vater Bodelschwing, Pastor Bodelschwing. Im Jahr 1890 in Bethel kam ein Mensch zu Pastor Bodelschwing, hat ihn auf die Idee gebracht, es wird so viel weggeschmissen, können wir da nicht was machen. Und Vater Bodelschwing hat das in die Tat umgesetzt und es war ein überwältigender Erfolg. Also sie mussten große Lagerhallen bauen und auf diesen Lagerhallen stand dieses Wort in der Luther-Übersetzung: sammelt die übrigen Brocken auf, dass nichts umkomme. Brockensammlung, so hat er es genannt. Ihr könnt das mal googeln, es gibt es bis heute. Und da kam so viel zusammen, er hat ja die bedürftigen Fallsüchtige, nannte man die damals, die Epileptischen in den Anstalten gesammelt und versorgt, kam so viel aus den Haushalten zusammen, dass man da ganz viel hatte, um eben die Leute mit Kleidung, mit Nahrung und so weiter zu versammeln. Es gibt es bis heute, ist ein bisschen in anderer Form, also ist jetzt mehr so ein großer Verkauf von alten Dingen, aber jemand, der das ernst nimmt, den Auftrag als Jünger, die Brocken zu sammeln. Und ich habe das eben schon gesagt, unser Auftrag als Jünger, Menschen zu Jesus zu führen, dass sie seine Worte hören, das einzusammeln, da wird viel passieren. Und ich schließe damit, damit habe ich auch angefangen, es ist ein Zeichen, wie Johannes uns die Brotvermehrung erzählt und es leuchtet letztendlich immer auf und es soll auch für uns aufleuchten, wer Jesus ist und was er schenkt. Ich habe das eben gesagt, also er ist das Brot des Lebens, das kommt ein paar Verse weiter. Er schenkt die Fülle, er ist unser Versorger, er ist unser Hirte. Er zeigt sich hier als Hausvater und Verwalter und er zeigt sich natürlich auch als Lehrmeister. Das ist gut so. Mit diesem Jesus wollen wir uns immer wieder anvertrauen. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.